Moin, es ist Montag, 30.09. Der FC St. Pauli hat seit 148 Jahren mal wieder ein Erstligaspiel gewonnen und wir machen hier wieder eine Redaktionssitzung. Tim, erzähl mal, hör auf da deine Flaschen zu sortieren und erzähl uns lieber, warum wir das nochmal machen.
Weil die Rückmeldung tatsächlich überwältigend gewesen ist. Ich würde alle Leute bitten, die das beim ersten Mal gehört haben, wobei die hören auch beim zweiten Mal nicht zu, aber die haben das beim ersten Mal gehört und gesagt haben, was für eine Scheiße. Da wäre es schön gewesen, wenn die sich gemeldet hätten und gesagt hätten, Alter, das ist total scheiße, lass das bloß sein. Dann hätten wir vielleicht die Finger davon gelassen. Aber es war genau andersrum. Es hat sich nur eine Person so halb gesagt, so, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Aber der Großteil hat gesagt, ja, das ist genau das, was wir hören wollen. Shut up and do another session, so ungefähr.
Genau, und es braucht einfach nicht noch mehr Podcasts, in denen zwei alte weiße Männer miteinander reden. Deswegen haben wir was Neues zu verkünden. Tim, magst du das auch tun?
Ja, also wir freuen uns total, dass die Millerton-Redaktion wächst. Mike und ich sind nicht mehr alleine in der schreibenden Zunft und jetzt auch heute hier in dem Rahmen in der sabbelnden Zunft, sondern wir haben Nina an unserer Seite. Nina, moin.
Moin. Freut
Nina
mich.
ist ab morgen eigentlich erst, ne? Also heute noch gar nicht. Es ist noch gar nicht dein erster Arbeitstag beim Millerton, aber also ab morgen, ab Anfang Oktober bist du Teil der Millerton-Redaktion.
Genau.
Genau, und wir freuen uns riesig, dass das funktioniert und freuen uns total, dass das jetzt hier dieses, ja, wir stellen jetzt einfach jemanden an. Total cool. Du bist als Werkstudentin beim Millerton angestellt. Wir machen das natürlich, also genau, als Werkstudentin bist du angestellt und wirst uns in der Redaktion unterstützen, vielleicht ein bisschen Social Media. Schauen wir mal. Da Mike ja Instagram besonders gerne mag, hätte ich da eine Idee, wo im Social Media Bereich du was machen kannst. Erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Beim VDS-NDS-Spiel, vor allem bei den vorigen Spielgesprächen, ist es ja immer so, wer bist du, was machst du und warum der FC St. Pauli? Und das machen wir jetzt hier auch. Wer bist du, was machst du und warum der FC St. Pauli?
Ja, hi, ich bin Nina, ich bin 24 Jahre alt und wohne in Hamburg, komme ursprünglich aus Stade, von daher nicht allzu weit weg. Genau, ich habe jetzt vor kurzem meinen Bachelor abgeschlossen in Sozialökonomie. Im Oktober fange ich dann den Master an. Das heißt, Oktober ganz viele neue Sachen mit Millanton auch. Und genau, bin Teil der aktiven Fanszene und stehe in der Südkurve. Ja, ich fahre inzwischen aktuell zu fast allen Spielen von St. Pauli und ja, Verbindung durch meinen Papa, der fand irgendwie St. Pauli früher ganz cool, hat eigentlich selber gar nicht so viel mit Fußball am Hut, aber hat mir dann irgendwann mal ein St. Pauli-T-Shirt geschenkt und mit 7 oder so und da habe ich das erste Mal von St. Pauli richtig das realisiert, bin dann mit mein Nachbarn damals mit 7 oder so ins Stadion das erste Mal in der alten Gegengerade noch und ja, und dann immer wieder, wenn Papa Karten organisiert bekommen hat, immer wieder mal ins Stadion, egal wo, Haupt, Nord, Gegengerade, alles und dann, nachdem ich dann 2020 nach Hamburg gezogen bin und ein paar mehr Leute kennengelernt habe, bin ich dann auf die Südkurve und seitdem eigentlich jedes Heimspiel und dann seit 2022 ungefähr auch eigentlich fast alle Auswärtsspiele. Genau.
Stark, alle Auswärtsspiele, nicht schlecht. Aber wir müssen vorwegnehmen, in Freiburg warst du nicht. Man hört es vielleicht ein bisschen an deiner Stimme, du bist noch ein bisschen angeschlagen. Man hört es auch an Mikes nasalen Unterton, den ich sehr angenehm finde. Mike, du bist so.
Du hast so einen schönen nasalen Unterton.
Wir sind ein bisschen angeschlagen in der Redaktion. Ich muss aber einmal kurz. Stade, ist das nicht totales HSV-Land?
Ja, total. Und es ist auch schlimmer geworden. Also, seit ich weggezogen bin, überall Kästen, alles blau, Sticker überall. Also, und damals, als ich, also ich spiele auch Fußball selber und damals, als ich in Stade noch gespielt habe, war ich auch immer, bis auf eine Person, glaube ich, einziger St. Pauli-Fan. Gott,
So geht's los. Ja. Ich habe das
Gott.
gehört, Nina. Ich habe
Ja.
das gehört.
Ja, wir müssen den Finger ja gleich nochmal in die Wunde legen. Du spielst selber Fußball. Bei welchem Verein?
Altona 93.
Ah, okay.
Ja.
Naja.
Aber das hat auch seine Gründe, weil St. Pauli damals die zweite, nee, die, Entschuldigung, ich glaube, die dritte Frauen oder so, habe ich eine Mail geschrieben, zumindest da, wo die Kreisliga, die waren voll. Und da habe ich dann keinen Platz mehr bekommen, leider. Und dann Altona war dann so die zweite Option. Die hatten dann Platz, die Mannschaft war lieb, die Trainerin war toll und dann bin ich da einfach geblieben. Gerade bin ich irgendwie ein bisschen der Wurm drin, weil da auch viele Änderungen waren und ich bin nicht mehr ganz so, gerade nicht so viel beim Training, wie ich sein sollte vielleicht, aber mal schauen, ich hoffe, da komme ich wieder ein bisschen mehr rein.
Ja, ich habe schon gehört, wir haben uns darüber ja schon mal unterhalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dein Spiel zur offensive Außenbahn, da müssen wir ja heute drüber sprechen, weil du ja Expertin für die offensive Außenbahn bist. Genau, also Nina, herzlich willkommen bei uns in der Redaktion, wir freuen uns wirklich riesig, dass du jetzt dabei bist und ich bin ganz sicher, dass ganz viele Leute sich auch darüber freuen, wenn dann das erste Mal unter einem der Millanton-Artikel dein Name prangt und genau. Und jetzt muss ich aber mal ganz was, also ja, ist ja Redaktionssitzung, ist ja egal und wir brabbeln ja sowieso immer viel zu viel über anderen Kram. Ich habe ja auch eine 7-jährige Tochter und eine 9-jährige Tochter und ich bin ja spät sozialisiert worden mit dem FC St. Pauli. Ich habe ja gebraucht, bis ich 14, 15 war. Ich wurde ja ein bisschen anders sozialisiert als 6-, 7-Jähriger.
Wir können hier ruhig nochmal festhalten, dass auch du zum HSV gegangen bist. Ne? Also bevor hier nur in eine Richtung gebasht wird, ne, müssen wir das auch nochmal kurz festhalten.
Tim war ein Rautenschwein. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Ja, genau. Der kleine Tim war ein Rautenschwein. Genau, aber hat das schon so, warst du mit 7 Jahren, war das schon unumstößlich, dass dein Herz dem FC St. Pauli gehört? Also ich muss jetzt überlegen, wie ich mit meinen Töchtern, die kriegen das natürlich auch mit hier, Papa St. Pauli und so, aber ich muss überlegen, wie ich das hinbekomme. Ist das dann, du hast gesagt, du hast ein T-Shirt beschenkt bekommen, ist das so einfach nur ein T-Shirt?
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube vor allem dann, mein erster Stadiongang hat mich ziemlich geprägt und dann auch, einfach, dass ich selber angefangen habe, Fußball zu spielen. Da war dann auch noch so, dass einmal die Rabauken irgendwie so eine Verlosung gemacht haben, dass man sich da bewerben könnte und dann umsonst da bei den Rabauken mitkickt. Und das habe ich mich damals beworben und auch gewonnen. Wahrscheinlich auch, weil sie Mädchen gesucht haben, die Fußball gespielt und so. Und dann haben die mich da auch genommen und dann habe ich dann Tag auch bei den Rabauken gekickt und meinen ganzen Trikotsatz und Fußball und Tasche und so geschenkt bekommen und war ein richtig geiler Tag, so da das ist mir noch sehr in Erinnerung und da, ich glaube, da das war auch sehr prägend, würde ich sagen.
Ja, das ist ja mega krass, ne? Also ich kriege das jetzt ja mit über meine Kinder. Vorher habe ich das immer nur so halb gehört, so Rabauken, aber auch die HSV-Fußballschule, das ist ja riesengroß, ne? Also allein, was das für ein Markt ist, ne? Was das für Umsatzzahlen hat und so. Und wo es überall Rabauken-Fußballschulen gibt, in ganz Deutschland verteilt. Also gerade so in den Ferien, da sind jetzt echt, also viele Kinder, die ich inzwischen auch kenne, sind da in den Fußballschulen und so und kommen da komplett braun-weiß oder schwarz-weiß-blau. Eingefärbt kommen die zurück aus den Ferien wieder in die Schule. Das merkt man schon, das ist schon krass. So, von braun-weiß und schwarz-weiß-blau zu braun-weiß und rot-schwarz. St. Pauli gegen Freiburg. Mike, St. Pauli gewinnt 3-0 in Freiburg. Und jetzt mal Hand aufs Herz. 3-0 in Freiburg. Hättest du das erwartet?
Habe ich natürlich getippt, gab 28er Quote bei, nein. Habe ich natürlich nicht so erwartet. Also ich war schon ab von diesem, oh Gott, sind wir alle schlecht, wir werden alle Spiele verlieren, wir werden nie wieder gewinnen, Quatsch. Also das habe ich von vornherein nicht so gesehen. Aber natürlich fährst du jetzt als FC St. Pauli mit einem Punkt aus 4 Spielen auch nicht dahin zu einem Verein, der inzwischen einigermaßen regelmäßig auch die Chance hat, in Europa zu spielen und sagst, ja, die hau ich mal eben weg. Also von daher war das schon. Ich musste ja Samstag pfeifen und wir kamen dann vom Spielfeld runter und ich konnte auf dem Handy erkennen, 1-0 für uns. Das sieht doch ganz gut aus.
Was für ein Spiel hast du gepfiffen?
Ich habe an der Linie gestanden in der Landesliga bei Rot-Schwarz Kiel gegen Weiche Flensburg. Ach, Rot-Schwarz Kiel,
haben wir uns letzte Woche drüber unterhalten, ich erinnere mich.
Und das war dann ein ganz weirdes Erlebnis für mich zumindest, weil, also ich fahre nicht jedes Spiel, aber ich fahre schon die meisten Spiele. Und wenn ich denn mal tatsächlich nicht fahre, dann kann ich es zumindest in der Regel gucken. Und jetzt NDR2 Schlusskonferenz, wie heißt das?
Bundesliga-Show, ja. NDR2 Bundesliga-Show.
Also Uwe Bahn ist da, glaube ich, nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut.
Ja, Alex Bleik macht das doch immer noch, oder?
Ja, das ist auch okay. Aber es ist halt nicht das Gleiche, ne? Und dann war es auch noch so, dass der andere, der da noch mit bei war, also wir waren ja zu dritt, und der andere Assistent, der wollte da noch irgendwie Dinge besprochen haben und ich wollte einfach nur Bundesliga-Konferenz hören, und dann hat der Schiedsrichter das Radio ein bisschen leiser gemacht, weil die sich unterhalten haben, und ich habe gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass hier wir... Also ich war ein bisschen nervös im Auto und das hat mir nicht gut getan. Ich habe versucht zuzuhören und es gelang mir nicht. Das war aber vielleicht ganz gut, weil ich sonst bei diesen ganzen nicht gegebenen Toren wahrscheinlich innerlich noch zerstörter gewesen wäre, wenn ich das nur gehört hätte.
Die Kernfrage ist natürlich, wie kann das überhaupt passieren, dass du zu der Zeit wie in einem Landesligaspiel an der Seitenlinie stehst?
Ja, schlechte Planung meinerseits und gepennt. Kann ich nie anders formulieren.
Na denn. Ich saß zumindest zu Hause und habe den Fernseher angeschrien, und zwar so doll, nein, daran lag es nicht, aber irgendwann sind dann auch meine Kinder, sind dann irgendwann raus, und dann konnte ich noch lauter den Fernseher anschreien und habe natürlich, als da der Elfmeter gepfiffen wurde für Freiburg, da habe ich natürlich alles in Grund und Boden geschrien und das Sofa getreten, weil, Mike, jetzt muss ich mit dir sprechen, du sagst, das ist eine Fehlentscheidung, ich habe die Lage noch nicht gelesen, weil wir haben hier extra später angefangen mit der Aufzeichnung, weil du die Lage fertig schreiben musstest. Aber hast du dich auch darüber aufgeregt, dass Matthias Ginter mit den Füßen abgehoben ist, als wenn der Sensenmann gekommen wäre unten am Knöchel?
Ja, also ich hab nicht gesagt, dass es eine Fehlentscheidung war, dieser Elfmeter an sich. Ich glaube, wenn er den von vornherein pfeift, dann kann ich da auch mit leben. Aber dass er den nach VAR-Eingriff gibt, das verstehe ich nicht. Weil ich finde, das ist völlig okay, da laufen zu lassen. Es ist auch okay, da zu pfeifen. Aber zu seiner Linie, wie er gerade so, ich weiß nicht, anderthalb Minuten vorher war so ein Vergehen auf der rechten Außenbahn gegen Saad.
Wo genau das. Ey, wir haben Montag so oft, haben wir eine Schiedsrichterdiskussion, Mike. Und du, in dem, was wir jetzt zur Redaktionssitzung machen, haben wir so oft Schiedsrichterdiskussionen, und du machst immer, ja, ich kann den Schiedsrichter verstehen und ich mache immer Schiedsrichter-Bashing, und jetzt zeichnen wir das auf, jetzt will ich endlich mal den Beweis erbringen, wie anstrengend das ist, mich mit dir über Schiedsrichterentscheidungen zu unterhalten, und jetzt kommst du mit der gleichen Argumentationslinie, die ich da in den Spielbericht reingeschrieben habe, oder was?
Ein Arsch, ein Eimer. Wir reden einfach schon zu lange miteinander, deswegen ist das so. Nee, also die Linie, die er gerade im Bereich Oberkörper vergehen hatte, die war sehr großzügig. Und dann passt das für mich auch, den nicht zu geben. Und ganz ehrlich, Ginter hält auch Metz am Arm fest und zieht. Also das ist ein handelsübliches Vergehen, wo beide im Strafraum einfach alles reinwerfen. Und ja, wenn er den gibt von vornherein, kann ich sagen, okay. Aber wenn er den nicht gibt, dann darf der den nicht korrigieren. Also das verstehe ich nicht. Also das passt für mich nicht. Das ist keine klare Fehlentscheidung. Und das Problem ist ja immer, wenn die rausgehen, dann soll ja am Ende auch die richtige und beste Entscheidung stehen. Und für mich ist also jetzt, der eigentliche Fehler ist schon, dass Katrin Rafalski ihn rauswinkt. Also dass sie sagt, guck dir das nochmal an. Weil ich finde, wenn er das dann tut, dann soll er ja auch richtig entscheiden. Und dann, ja, wie gesagt, also für mich okay, den zu pfeifen, okay, ihn nicht zu pfeifen, aber ich hätte ihn nicht korrigiert.
Ja, ist ja die Frage, wer hat das vielleicht nicht gesehen?
Glaube ich nicht. Also, ja. Weiß ich nicht, müsste man ihn fragen, aber nee. Das, also, und wenn er es dann nicht gesehen hat, dann hat er auch noch einen Assistenten und die reden ja auch miteinander. Und ich glaube schon, dass, nee, glaube ich nicht. Wir reden hier über Bundesliga-Schiedsrichter, ja, okay. Ne? Die können schon ein bisschen was.
Nina, wenn du alles fährst und dieses Mal krankheitsbedingt nicht in Freiburg warst, wie erlebst du denn so ein Spiel?
Ja, also ich war im Clubheim, habe da geguckt, weil ich habe ja einfach kein Sky oder DAZN oder so, lohnt sich auch einfach nicht, das zu haben.
Noch nicht, noch nicht. Jetzt verfolgt es ja aus beruflichen Gründen bei dir.
Und deswegen war ich im Clubheim und da habe ich das, also es war schön mal wieder auch was vom Spiel zu sehen tatsächlich. das ist halt mir auch eher selten, ich muss immer nach allen Spielen erstmal noch eine Zusammenfassung gucken, weil ich überhaupt nicht weiß, was überhaupt passiert ist. Und diesmal dann richtig das ganze Spiel zu sehen, war dann auch mal eine gute Abwechslung,
würde ich sagen. Wie war es denn im Clubheim? War es voll da?
Ja. Das war ziemlich voll. Also wir haben gerade so noch, also mein Freund und ich haben gerade so noch zwei Barhöcker bekommen, dass wir dann auf einem Fernseher das Spiel verfolgen konnten. Aber Stimmung war gut, war schön. Also kann man machen.
Dann gucken wir mal hinter die Kulissen im Clubheim, Mike. Wie ist denn das erste Auswärtsspiel? War das erste Auswärtsspiel von St. Pauli mit dem neuen Clubheim, ne?
Nee, Augsburg war auch schon.
Ah, okay.
Also ich habe nur die Rückmeldung bekommen, das war ganz gut und voll und schön, aber dann sind mit Apfelfauch alle weg. So, also da könnte man schon nochmal, wenn man denkt, Sky kostet echt viel Geld als Gastrounternehmen, da darf man dann gerne auch nach Abpfiff noch ein Getränk seiner Wahl zu sich nehmen und muss nicht sofort loslaufen. So, das als kurze Rückmeldung vielleicht.
Naja, es gibt ja ganz viele, also gerade so Fanclubs, die machen das ja so, dass die das über St. Pauli TV gucken, ne? Und dann halt Zeitversetzer, müssen halt alle Scheuklappen anlegen.
Ja, aber das hat ja mit den Leuten im Club halt nichts zu tun, die da sitzen und dann mit Abpfiff rauslaufen.
Naja, könnte man ja zur eisernen Regel machen.
Okay, das habe ich nicht verstanden.
Egal. Na, ist ja auch egal. Ich habe nur gerade überlegt, wie man die Kosten reduziert, weil ich weiß natürlich, Nina, wir haben dir jetzt gesagt, hier, wenn du jetzt Teil der Redaktion bist, da kriegst du natürlich auch Sky, The Zone. Du musst natürlich auf ganz viel Champions League gucken, also Amazon Prime und nein, natürlich nicht, aber wir hätten schon viel mehr Leute anstellen können, wenn wir nicht diese Pakete bräuchten. Ich sag mal so.
Ja, das ist Quatsch. Aber die Clubheim-Geschichte, die können ja nicht zeitversetzt das auf St. Pauli TV 2 Stunden später zeigen. Das geht ja nicht. Die müssen das ja live zeigen.
Warum?
Da kommt auch einer ins Clubheim, um sich nachher St. Pauli TV anzugucken.
Wieso? Also das hätte ich jetzt schon, also ich habe das schon gemacht, dass ich irgendwo auswärts war, also dass ich war mal, als ich in Glasgow war, das letzte Mal, vorletzte Mal, drittletzte Mal, ist ja auch egal, da habe ich genau das gemacht, ne? Also habe einfach Handy ausgeschaltet, weil wir das früher nicht geschafft haben und dann haben wir uns getroffen und niemand kannte das Ergebnis und haben auf einer großen Leinwand mit 30 Leuten St. Pauli geguckt.
Also das kannst du ja gerne machen, aber für das Clubheim des FC St. Pauli zu sagen, so alle Fresse halten, alle nicht aufs Handy gucken, wir treffen uns eine halbe Stunde nach Abpfiff und gucken das dann zusammen und tun so, als wüssten wir nichts, das kannst du ja in New York machen, aber doch nicht, also, nee.
Ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Ich glaube, als Clubheim muss man das schon auch live zeigen wohl, für zumindest.
Ja, ja, stimmt. Ja, ja, ich sehe das auch so. Ich überlege nur gerade, wie man Kosten reduzieren könnte.
Ja, ja, super Idee. Ich schlag das mal Dirk vor, der wird dir das schon erklären, dass das Quatsch ist.
Okay.
So, wollen wir noch über die Abseitstore sprechen?
Ja, hast du ausgerechnet, wie viel, also hast du eine Zahl, wie viel Zentimeter das waren?
17,4 beim ersten und 28,2 beim, nein, Quatsch. Also für mich, ich bin ja, wir haben das ja auch schon öfter mal diskutiert.
Oh, der Geist der Regel, Mike, jetzt geht's los.
Der Geist der Regel. Ich bin ja tatsächlich kompletter Feind dieser kalibrierten Linien. Ich halte das für kompletten Bullshit. Ich finde den Video Assistant Referee, finde ich gut, um eben klare Fehler zu korrigieren. Wenn er dann keine Fehler korrigiert wie beim Elfmeter, ist das natürlich bescheuert, aber gut. Aber beim Abseits würde ich halt die Verantwortung wieder in die, oder zu den Assistenten geben. Und nur wenn die wirklich klar daneben liegen, dann soll korrigiert werden. Und was war das? 2:1, das erste Abseitstor, das war für mich nicht klar falsch. Also das ist, nach Augenschein ist das für mich tendenziell eher gleiche Höhe. Und dann ist irgendwie eine Fußspitze oder eine Schulterspitze oder sonst irgendwas irgendwie knapp im Abseits. Und ich finde, sowas muss nicht korrigiert werden, wenn die auf dem Platz selber schon keine Ahnung haben, ob es Abseits war oder nicht. Und das, finde ich, ist für mich viel zu sehr technisiert, der Fußball. Das würde ich lassen. Das zweite Tor ist dann so ein Grenzfall, weil da ist für mich schon zu sehen, dass der wahrscheinlich im Abseits steht und aber auch nur mit Standbild. Also in der normalen Geschwindigkeit finde ich, ist ja, ja, kann man das denken, aber so richtig sicher wäre ich mir nicht gewesen. Und mit Standbild ja. Aber all die Leute, die sagen, das musst du doch sehen als Assistent, kann ich echt nur mal empfehlen, stellt euch mal bei so einem Amateurspiel an die Linie und versucht euch mal da so 3-4 Meter auf und ab zu bewegen und im laufenden Spiel sowas zu sehen, das ist deutlich schwieriger, als man denkt. Und also das erste Tor hätte ich nicht korrigiert, wenn ich was zu sagen hätte.
Aber weißt du sagst jetzt hier, nur wenn das eine klare Fehlentscheidung ist, wo ziehst du denn die Linie bei klarer Fehlentscheidung? Das ist doch das Problem. Bei Abseits hast du ja, während du bei Fouls hast du immer Ermessensspielraum. Bei Abseits hast du, gibt die Regel das genau her. Wenn Spieler X näher am gegnerischen Tor ist als der vorletzte Spieler von einem anderen Team, dann ist es abseits. Und ja, die Regel ist ja völlig klar. Da ist eine Linie, da ziehst du eine Linie und dann sagst du halt so, ja, hier, da, bis dahin und nicht weiter, so ungefähr. Und das heißt, du hast im Gegensatz zum Ermessensspielraum, du hast ja keinen Ermessensspielraum. Was willst du denn sagen? So, ja, heute entscheide ich mal so, das ist jetzt abseits, weil ich sehe das auf den Fernsehbildern deutlich. Das ist doch totaler Quatsch.
Also ja, dieses... Also die Regel ist ja beim Foulspiel auch klar. Wenn er ihn foult, ist es ein Freistoß.
Ja, aber Foul hat immer einen Ermessensspielraum. Ja, die Frage ist, das ein Foul? Und bei der Abseitsregel ist das ja klar definiert. Du hast ja eine klare Aussage. Ab da ist es Abseits. Ja. Wenn der näher dran ist mit einem Körperteil, mit dem man ein Tor erzielen kann, dann ist es Abseits. Ja. Und da gibt es keinen Ermessensspielraum. Der ist zwar näher dran, aber das...
Ja, siehst du, so sehe ich anders. Ich halte kalibrierte Linien für einen kompletten Bullshit. Werden wir hier nicht lösen können.
Ich gehe das total mit. Ich finde den Videobeweis total kacke, weil ich das inzwischen einfach dieses, da fällt ein Tor und dann dauert es 10 Minuten, übertrieben, bis da eine Entscheidung ist. Und dann wird es im Zweifel auch noch zurückgenommen. Das finde ich total bescheuert. Für das Stadionerlebnis allein schon, ne? Weil man da irgendwie dieses, du bist im Stadion und du weißt, und es gibt ja Situationen, da weißt du noch nicht mal, also da hast du gleich so ein Gefühl, so ich weiß nicht, ob das ein Tor war, und dann ist die, es ist halt eine Emotionsbremse. Das kann man nicht anders sagen. Und das ist halt, das finde ich halt scheiße. Aber gerade bei dieser Abseitsregel.
Lassen wir doch Leute zu Wort kommen, die selber noch Fußball spielen. Nina, VAR bei Altona, wäre das was für dich? Oder?
Nee. VAR bin ich auch gar kein Fan von. Also, weiß ich nicht. Also manchmal sind die mir auch einfach viel zu pingelig. Also würde auch sagen, also ich würde sagen, tatsächlich beim ersten Abseitstor von Freiburg, das für mich war das nochmal deutlicher, weil da ja auch irgendwie drei Leute so.
War es auch deutlicher. Also genau, es ist vom
Abstand her. Aber das ist doch Philipp Treu da unten.
Ja. Genau, aber es ist vom Abstand her deutlicher. Wenn man die Standbilder nachher gemacht hat, dann war das zweite Tor war viel, viel knapper.
Ja,
das war wirklich so eine Millimeterentscheidung.
Okay, dann müssen beide zählen.
Und das ist, genau, aber das Spannende ist ja, dass du jetzt gesagt hast, anhand der Standbilder sage ich, das zweite war ganz deutlich abseits. Und das war es eben nicht. Das war viel, viel knapper.
Ich fand auch das zweite ein bisschen knapper. Also da war ja wirklich nur irgendwie die Schulterspitze oder so. Wenn beim ersten ja auch drei Leute dann im Abseits waren, das war so ein Standard. Und da standen ja alle drei mit ihrem Fuß da im Abseits so, aber so also klar, aber weiß ich nicht, am Ende Video Assist nimmt komplett den Flow raus und es muss ich nicht haben.
Ja, ohne VAR hätten wir das Spiel aber vielleicht nicht gewonnen.
Ja, das stimmt. Also das war auch wieder das Glück, ne? Also weiß ich nicht, auch der Elfmeter, so das.
Ja, aber gut, den Elfmeter hätte er ja nicht gepfiffen ohne VAR. Muss man auch dazu. Und ja, grundsätzlich möchte ich anmerken, ich weiß nicht, also ja klar, wenn Freiburg das 1-1 macht oder das 1-2, dann kann sowas eine andere Dynamik annehmen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass der FC St. Pauli an dem Tag durch ein Gegentor umfällt und dass Freiburg auf einmal viel bessere Lösungen zur Hand hat. Und ja klar, Momentum und hat alles eigene Dynamiken und so. Aber ich glaube, dass so ein Gegentor da jetzt nicht dafür gesorgt hätte, dass das komplett auseinanderfällt, sondern das Spiel wäre schon relativ ähnlich weitergelaufen.
Dann nimm uns doch mal mit in die Systemdiskussion, Tim. Alle Leute sagen natürlich, oh ja, endlich hat der Blessin das auch kapiert, dieser dumme Trottel, das haben wir ja seit Wochen erzählt. Nun ist er also auch auf unserer Spur und hat verstanden, dass wir wieder so spielen müssen wie letztes Jahr. Stimmt gar nicht, habe ich gehört.
Ja, das erscheint natürlich auch, so viel kann ich schon sagen, im Nachdreher zum Freiburg-Spiel, der schon fast fertig ist, erscheint das so oder so ähnlich auch. Also nicht die Aussage, die du gerade gemacht hast. Weil man muss einmal ganz klar festhalten, das, was wir sehen, was wir jetzt gegen Leipzig und Freiburg gesehen haben, das ist vielleicht personell, sind das die gleichen Spieler, die letztes Jahr gespielt haben. Aber das ist ganz was anderes, was die spielen. Allein schon von der Art und Weise, wie schnell sie nach vorne spielen. Also während das bei Hürzeler immer Ballsicherung, wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Das heißt, wir spielen so einen Ballbesitzfußball, wir warten ab, wir versuchen den Gegner zu locken. Das gibt es alles unter Blessing gar nicht. Da gibt es einen Ballgewinn und dann ist der erste Blick nach vorne und es wird auch sofort nach vorne gespielt. Und man hat bei diesem Augsburg-Spiel, ne, das war ja so ein einschneidendes, wo Blessin auch gesagt hat, so erste Halbzeit war richtig scheiße und so. Da war seine Erklärung, warum das scheiße war, wir haben zu viel nach hinten gespielt. Wir haben, und zwar, wir haben sozusagen dann genau das gemacht, was unter Fabian Hützler gewollt war, haben sie in Augsburg gemacht. Und da hat er gesagt, das war scheiße. Wir wollten viel mehr, viel mutiger nach vorne spielen. Das haben wir nicht gemacht, deswegen war das scheiße. Der Unterschied zwischen Hützler und Blessin könnte in diesem einen Punkt, könnte der größer nicht sein. Der eine will Ball sichern, der will lieber abwarten, lieber das Spiel kontrollieren. Der andere will Ball gewinnen und sofort nach vorne. Das heißt, alle, die sagen, ja, wir spielen einfach das alte System von der Vorsaison, das ist einfach falsch. Das ist einfach nicht so. Es sind die gleichen Spieler und die stehen auf ähnlichen Positionen, aber es ist nicht das gleiche System. Und es ist auch, also, ja. Und es ist auch, und da greife ich jetzt mal vor, Nina, du bist ja auch offensiver Außenbahnspieler. Bist du links oder rechts?
Lieber rechts, aber wenn es sein muss, dann spiele ich auch links.
Bist du Inverted Wingerin oder bist du Rechtsfuß?
Rechtsfuß.
Rechtsfuß, okay. Ja. Das heißt, du kannst mit Dapo kannst du durchaus mitfühlen. Du hast dann sozusagen, du bist dann Dapo, spielst dann die Dapo-Position ganz klassisch.
Ja.
Genau. Okay. Und links magst du nicht, weil ich habe mal gehört, dass so gerade die richtig schnell sind, und gerade die auf der offensiven Außenbahn, dass die das schon gerne mögen, weil sie dann schlechter vom Ball getrennt werden können, wenn sie schon kippen.
Ja, genau. Also das an sich, manchmal macht das auch Spaß, aber so ich habe das Gefühl, wenn ich dann, also ich bin jetzt nicht ein Mensch, der gut darin ist, Tore zu machen. Wenn ich dann doch, mit rechts fühle ich mich dann schon noch sicherer, da den Ball irgendwie reinzuspielen und so. Also deswegen bin ich doch lieber auf der rechten Seite, aber links ist dann auch okay. Also da habe ich noch nicht irgendwie, da habe ich tatsächlich eher das Gefühl, dass ich dann aber nicht so gute Kontrolle habe, den Ball auch Richtung Tor zu kriegen.
Okay. Und wenn ihr eine Aktion habt, bei der du im Vollsprint mit nach vorne ziehst, eine Flanke schlägst, die Flanke geht dann vorbei und der Gegner gewinnt den Ball, wie hoch ist deine Motivation in der Rückwärtsbewegung?
Kommt drauf an, wie meine Kondition mir macht. Also in der Kreisliga, ne? Weiß ich nicht. Doch, also eigentlich versuche ich dann schon, so gut es geht, schnell wieder zurückzulaufen. Klappt aber auch nicht immer.
Genau, ich will damit so ein bisschen in diese Diskussion reinkommen, warum Elias Hart und Dabo Afolayan, warum die am Anfang nicht gespielt haben. Und das wurde jetzt ja durch die Blume oder teilweise sogar sehr deutlich gesagt, dass das nicht der Grund ist, warum die nicht gespielt haben, dass das nicht ist, weil die offensiv nicht gut sind, sondern weil es defensiv nicht so war, wie Alexander Blessin das haben wollte. Und das hat Andreas Bornemann hat das nach dem Spiel gesagt, am Sky-Mikro hat er das so ein bisschen angedeutet mit Elias Hart. Und Blessin selber hat auch gesagt, ja, wir brauchen halt gewisse Fähigkeiten dazu, in den defensiven Abläufen und so, und hat das dann damit erklärt. Und ich finde ganz interessant, dass in dieser ganzen Diskussion mit, oh, jetzt lässt er die endlich spielen, dann funktioniert's, dass da gar nicht vorkommt, dass wie stark die beiden gegen den Ball gearbeitet haben.
Ja, das habe ich auch gedacht. Also die sind ja auch bis zum Strafraum zurückgelaufen.
Wahnsinn, ja.
Das war heftig. Und dann also auch dann mit Vollsprint wieder nach vorne. Also das muss man erstmal schaffen.
Genau. Und das ist halt, ne, Hart hat gegen Leipzig, hat er 13 Kilometer abgelaufen. Der war auch zum Zeitpunkt seiner Auswechslung in Freiburg, war er laufstärkster Spieler. Und hätte auf jeden Fall die 13 höchstwahrscheinlich auch wieder geknackt. Also es ist halt für einen Außenbahnspieler, ist es Wahnsinnszahl, weil halt auch die meisten Wege oder viele Wege legst du halt auch im Intensiv oder im Sprint sogar zurück. Was ich interessant finde bei dieser ganzen Diskussion mit, oh, Blessin hat es endlich gemerkt, ist der doof und so, hättest du ja einfach spielen lassen müssen. Dieses Problem, dass Elias Hart und Dapo Afolayan defensiv nicht ganz das bringen, was man sich von ihm wünscht, das gab es letzte Saison auch schon. Wenn wir uns erinnern, Elias Hart hat zwischen Spieltag 29 und 32, oder 30 bis 32, hat er auf der Bank verbracht. Und da hat Fabian Hützler ganz klar gesagt, der bringt momentan nicht das, was wir brauchen. Und deutete da auch ziemlich deutlich an, es geht um Defensivarbeit. Und der hat auch über Dapo Afolayan gesagt, als der einen Doppelpack in Kiel damals gemacht hat, hat er gesagt, die zweite Halbzeit von Afolayan ist scheiße gewesen. Der hat gegen den Ball scheiße gearbeitet. Und das kann ich nicht akzeptieren. Sowas hat er gesagt, ne? Und das ist halt in dieser ganzen Diskussion mit, du musst die doch spielen lassen, bist du doof und so. Da kommt mir das halt viel zu kurz, dass das auch etwas nichts ist, was Alex Blessin exklusiv hat als Trainer, sondern dass auch Fabian Hützeler mit den beiden schon genau das Thema hatte, dass die Arbeit gegen den Ball ihm nicht gepasst hat und das auch dazu führte, dass eben Connor Metcalf immer spielte, weil der genau das liefert, ne? Also das finde ich halt total spannend, weil natürlich sind Dapo Afolayan und Elias Saad auch für die Bundesliga total geeignet, was Offensive angeht. Aber wenn du ein Team bist, wie der FC St. Pauli jetzt, was einen ganz klaren defensiven Fokus hat, wie man jetzt in Freiburg und Leipzig gegen Leipzig gesehen hat, dann muss man sich halt auch überlegen, wie kriege ich die die 10 Feldspieler auf dem Platz, die mir defensiv am meisten helfen und nicht die, die offensiv was bewegen können, defensiv aber nur dahin so langsam hintrotten in ihre Räume. Das funktioniert halt nicht. Und da funktioniert, geht das ganze Konzept nicht auf. Und das fand ich schon spannend. Ich fand es auch spannend, dass das Erste, was Jackson Irvine in der Mixzone gesagt hat, über als er angesprochen wurde auf Elias Saad und auf Dapo Afolayan, war, ey, die haben so geil gegen den Ball gearbeitet. Das Allererste, was er sagte, ne? Da ist irgendwie Elias Saad macht 2 Tore und die waren beide, es sind ja beides Tore gewesen, die richtig gut gewesen sind. Ne? Das sind ja richtig Tore gewesen, da weißt du, okay, das siehst du im Saisonrückblick in diesen Skills and Highlights Videos, die es von anderen Spielern gibt, siehst du genau die beiden Tore und denkst so, das hat er aber nice gemacht. Aber das Erste, was halt die alle Spieler erwähnt haben, Elias Saad auch selber, war die Arbeit gegen den Ball. Ne? Das waren nicht hier die Tore und wir haben 3 Tore auswärts gemacht, wir sind die geilsten und so, sondern ne, Philipp Treu hat irgendwie gesagt, wie brutal geil das gewesen sei, wie viel Spaß die gehabt hätten bei der Arbeit gegen den Ball. Und das ist da, glaube ich, angekommen bei Saad und Afolayan. Das setzen die jetzt, glaube ich, so um. Und das war aber eines der Themen, warum die am Anfang nicht gespielt haben. Und das, genau, hatte Blessin sozusagen nicht exklusiv das Problem, sondern das gab es vorher auch schon. Und das ist, kommt mir bei dieser ganzen Diskussion um, oh, wen spielen wir denn, Systemfrage, weil es ist dann auch keine Systemfrage, sondern es ist eine Frage der individuellen Fähigkeiten und der Umsetzung von Spielern, von Rollen, die sie spielen müssen. Das ist dann nicht unbedingt eine Systemfrage, sondern eine Frage der persönlichen Einstellung vielleicht oder so. Und ich will jetzt auch gar nicht Elias Saad und Dapo Afolayan super schlecht reden, weil die haben ja jedes Mal nach ihrer Einwechslung das super gemacht. Aber ich finde es halt interessant, dass es diese Diskussion letztes Jahr schon gab. Und mir das dann aufgefallen ist, ich gedacht habe, so, hey, Elias Saad, defensiv, da war doch irgendwas. Und Dapo Afolayan, weiß ich noch, dass irgendwie in Kiel, stand ich in Kiel in der PK oder nach der PK ist ja immer so eine Runde. Und dann war irgendwie so, ja, Dapo, tolle Leistung, willst du was zu ihm sagen? Und Fabian Hützeler stand da und hat gesagt so, ja, Leute, ihr könnt das gerne schreiben. Aber ich muss ehrlich sagen, zweite Halbzeit, das hat mir gar nicht gefallen, was der gemacht hat. Und das ist irgendwie, ich kriege das nicht mehr ganz genau zu sagen, ich muss mal selber die Aufnahme, ob ich die noch finde. Und er sagt dann irgendwie sowas mit, ja, das hat mir nicht gefallen. Und das ist mir eigentlich wichtiger als die Tore, die er gemacht hat, ist dann die Arbeit gegen den Ball. Und hat im Grunde, naja, nicht Dapo alleine das vorgeworfen, aber St. Pauli ist ja in Kiel fast noch unter die Räder gekommen in der zweiten Halbzeit. Ne? Und naja. Schöner Monolog, 10 Minuten in einem Podcast, immer
gut. Nee, ich habe auf die Uhr geguckt, waren nur 4, alles gut.
Achso, fühle sich nach 15 an.
Ja. Gucken wir in die Redaktion. Tim. Der Nachdreher.
Der Nachdreher, ja, genau. Also Nachdreher, ich habe das letztes Mal ein bisschen falsch erklärt. Ne? Also so ein Nachdreher ist natürlich, wenn du ein Thema bringst und du weißt schon, dieses Thema ist, musst du irgendwie am Laufen halten, am Drehen. Da musst du nachdrehen sozusagen. Deswegen ist das der Nachdreher. Ne? Aber natürlich befassen wir uns damit, befasse ich mich ein bisschen damit, mit den defensiven Leistungen des FC St. Pauli. Dieses Stichwort eklig sein, was Blessin ja auch geprägt hat, so was man davon auf dem Platz sehen konnte und natürlich auch mit der Frage, mit der ich mich gerade eben befasst habe, mit der Saad und Afolayan-Frage. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass kein Medium und auch wir nicht den Begriff Saafolayan oder Afolayat benutzt haben.
Also, Mike. Aber ich habe irgendjemand hat auf jeden Fall geschrieben, jetzt geht die Saat auf. Da habe ich auch schon innerlich gedacht, du meine Güte. War wahrscheinlich die Mopo. Ich meine das gar nicht persönlich, aber ich habe so, oh. Naja.
Aber das gab's ja schon. Jetzt geht die Saat auf, die Saat geht auf und so.
Das habe ich irgendwo gelesen. Ist mir auf jeden Fall.
Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich auch manchmal ein Fable habe für so richtig bescheuerte
Überschriften. Ja. Genau. No joke,
wer weiß, und so. Ja, aber genau. Wer weiß, ob mir für den Nachdreher noch irgendwas einfällt.
Ja. Das erscheint heute?
Genau, der Nachdreher erscheint heute noch. Heute Nachmittag irgendwann. Der ist fast schon fertig geschrieben. Ich muss nur gleich hier noch Überschriften einfügen, wie das so ist. Überschriften und Bilder mache ich immer zuletzt. Korrektur lesen, nur wenn ich Lust habe.
Genau, dann hat Yannick auf jeden Fall heute Abend, das nach dem Spielgespräch mit Paddy vom Spotcast, vom Freiburger Podcast, das wird auch heute Abend noch online gehen. Und dann, nach dem Spiel, vor dem Spiel, kommt von Michael das Gespräch zum Mainz-Spiel mit Felicitas Boos. Das wird aufgenommen am Mittwochabend und geht dann wahrscheinlich am Mittwoch auch noch online, sodass ihr das am Feiertag hören könnt. Ich habe hier noch liegen das Neues von den Alten von Ronny. Der hat am Wochenende Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und das kommt dann auch wahrscheinlich morgen, würde ich denken. Vielleicht erst Mittwoch, je nachdem, wie ich das schaffe. Und es kommt dann natürlich auch noch der Bericht der ersten Frauen zum gestrigen Sieg gegen Hannover 96. Nina, du warst da. Ich auch. Ich habe dich aber von so weit weg gesehen, dass ich es nicht geschafft habe, Hallo zu sagen.
Ja.
Aber St. Pauli hat wieder gewonnen. 3 Siege in 4 Spielen. Läuft ganz gut.
Ja, es war ein richtig gutes Spiel. Fand ich auch.
Ich habe gehört, ich war nicht da, aber ich habe mitbekommen, dass dass Hannover 96 wohl einen sehr unsympathischen Auftritt hingelegt hat.
Keine Ahnung. Schulterzucken meinerseits habe ich zumindest.
Schulterzucken, gegen die wurde gewonnen, deswegen, aber ich hörte davon, dass das wohl sehr nicht sonderlich freundlich gewesen ist.
Okay, kannst du das näher ausführen? Also wenn wir hier schon Gossip.
Ja, ich bin gerade überlegen, wenn ich gar nicht da war, dann rede ich hier dann erzähle ich hier Dinge, die ich gar nicht mitbekommen habe.
Jetzt hast du aber angefangen, jetzt musst du.
Ja, das ist. Ich meine, man kann ja wohl sagen, dass Hannover 96 unsympathisch ist.
Pauschal.
Das ist ja überhaupt kein Problem.
Absolut.
Das kann man ja einfach so stehen lassen.
Punkt, genau. Ey, also Annalena Füllkrug hat sich ja vor der Saison im letzten Testspiel die Kniescheibe gebrochen. Das tut mir allein beim Erzählen schon weh. Also furchtbar. Die lief auch gestern an Krücken auf und ab, aber mitspielen.
Das ist auch die Schwester von Niklas Füllkrug, ne? Nur damit da alle im Bild sind. Ne?
Mhm. Ja, richtig. Und die hat halt letztes Jahr in 21 Spielen 27 Tore gemacht. Also die ist schon wichtig. Und wenn die fehlt, dann ja, wird es schwierig. Und ich hatte trotzdem so das Gefühl, Nina, korrigier mich, erste Viertelstunde war, dann lief es den Rest der ersten Halbzeit wirklich gut und sie haben ja auch das 2-0 gemacht und dann, zweite Halbzeit, fangen sie erst den Ausgleich und dann haben sie sich so ein bisschen ins Ziel gerettet, oder?
Ja, also ich fand auch so, erste Halbzeit, es hat ein bisschen gedauert so, bis das Tor fiel und so und dann aber, als es dann gefallen ist, also St. Pauli war eigentlich dauerhaft mehr im Ballbesitz, würde ich sagen. Und schon noch ein bisschen besser, aber dann auch zweite Halbzeit habe ich nicht mehr ganz so richtig gut aufgepasst, muss ich ehrlich zugeben. aber doch.
Sie haben es ja geschafft.
Immerhin. Also das. Aber war das Gegentor nicht auch nach dem Standard?
Ja, jetzt muss ich kurz überlegen.
Oh, Mike hat auch nicht ganz aufgepasst.
Nee, es war das ein Freistoß, glaube ich?
Ja, okay.
Genau, Freistoß, flachens Eck, um die Mauer rum, glaube ich.
Ja, genau. Aber so, ich würde sagen, so Hannover ist nicht ganz ins Spiel gekommen.
Ja, nächste Woche auf jeden Fall geht es in Meppen weiter bei der zweiten. Die ist bisher ganz schlecht in die Saison gekommen, von daher könnte man die Serie auch ausbauen. Schauen wir mal.
Das wäre natürlich toll.
Sind wir durch für heute?
Ja, nee, ich wollte eigentlich auch noch was machen diese Woche. Für Mittwoch wollte ich mich mit Torschüssen befassen vom FC St. Pauli. Und jetzt war eigentlich das Problem, es ist mal wieder das Problem, dass man, wenn man Artikel längerfristig plant und sagt, oh, das mache ich nächste Woche, weil das halt auch noch bestand. Ich wollte mich eigentlich damit befassen, dass der FC St. Pauli Probleme hat, Torschüsse auch aufs Tor zu bringen. Ne? Also das ist sozusagen die Quote der Torschüsse aufs Tor, die ist eher gering gewesen. Ist, glaube ich, immer noch gering. Das müsste ich jetzt mal nachgucken in den Statistiken. Sie hatten eine Zeit lang, waren sie da die schlechtesten sozusagen, hatten irgendwie eine Quote von nur jeder vierte Schuss geht aufs Tor auch. Und jetzt haben sie natürlich, dann haben sie am Samstag haben sie, glaube ich, die ersten 3 Schüsse waren alle dann aufs Tor und 2 davon sind sogar ins Tor gegangen. Wobei, nee, man muss sagen, der Schuss von der Lattentreffer von Erik Smith, Latte und Pfosten zählt nicht als Schuss aufs Tor, sondern als daneben.
Natürlich.
Wisst ihr Bescheid. Nur damit also,
fließt das nicht mal in die XG-Werte ein?
Na klar fließt das in die XG-Werte ein. Wieso sollte es nicht?
Ich dachte, auch da zählen nur die Schüsse aufs Tor.
Nein. Jeder Schuss, da zählt jeder Schuss.
Ach so.
Naja, aber das ist, ja genau. Aber die Frage ist halt, Elias Hart, die Vorlage, ich setze das mal in Gänsefüßchen, die Vorlage, die er zum zweiten Tor gegeben hat. Da ist ja die Frage, ob das in die Expected Goals mit reinzieht, weil eigentlich ist es ja ein völlig verunglückter Torschuss gewesen, ne? Das ist so die Sache. Und da muss man halt überlegen, oh, ist das ein Torschuss? Und es gibt bei Expected Goals, ich will da gar nicht zu tief reingehen, aber es gibt bei Expected Goals ja viele Diskussionen darüber, dass man zum Beispiel von den Torchancen her, wenn die so eine Reihe von Torchancen in einer Situation haben, dass man nur eine Chance sozusagen als Expected Goals Wert nimmt, weil der mehr Aussagekraft hat, als wenn du fünf Chancen nimmst. Ich erinnere mich an Hansa Rostock in der letzten Saison, als St. Pauli da sich nach ein paar Minuten schon Gegentor gefangen hat und da in einer Situation Rostock einen XG-Wert von 2,4 produziert hat oder so. Und das war aber nur eine Situation. Es war halt aus 5 Metern dreimal draufgeschossen und immer wieder abgewehrt oder so.
Und dann gab es den Elfmeter stattdessen. Das war die Situation, oder? Meine ich.
Ja, stimmt, es kann sein, dass es einen Elfmeter gab. Oder war es ein Eckball dann danach? Oder war die Situation ein Eckball? Weiß ich nicht mehr genau. Aber es war auf jeden Fall so, dass da der nur in dieser einen Situation irgendwie dreimal abgeblockt oder zweimal abgeblockt und dreimal dann nachgeschossen oder so, dass da halt ein ganz hoher XG-Wert produziert wurde. Und da gibt's halt für um aussagekräftiger zu sein, was so Teamstärken angeht und so, ist es dann besser, wenn man das da rausrechnet, sozusagen den Expected Goals-Wert.
Okay.
Für Freiburg hat aber alles nichts gebracht. Also das muss man auch sagen, auch so, wenn man die Expected Goals-Werte anschaut. Besonders wenn man dann den Elfmeter rausrechnet, dann war das schon ganz schön, war schon ganz schön gut, was der FC St. Pauli da gemacht hat.
Freude, schöner Abwehrzauber, habe ich in irgendeiner Überschrift gelesen.
Ja, genau. Schön. Habe ich auch wieder abgeändert von irgendwas. Also, ja, aber ich hab mir Savolajan habe ich mir gekniffen.
Sehr gut. Das freut mich. Okay, dann. Was das? Ihr dürft immer noch gerne erzählen, wie ihr dieses Format findet. Mehr davon, weniger davon. Und wenn das alles klappt, wie wir uns das vorstellen, hört ihr uns nächste Woche wieder. Das nehmen wir eventuell schon Sonntag auf. Da müssen wir jetzt nochmal in die Detailklärung gehen. Ansonsten haben wir besprochen, was die Woche über noch kommt. Und dann am Samstag kommt ihr alle vorm Spiel ins Clubheim und dann holen wir die 3 Punkte gegen Mainz.
Ach so, ja, hier, jetzt sagen wir schon Tschüss und so, aber wir haben ja noch gar nicht, ne? Pressekonferenz, also Vorbericht erscheint am Freitag, das haben wir auch noch nicht fertig gemacht. Genau, also Pressekonferenz, nur damit alle das wissen, das ist immer 2 Tage vorher nachmittags, findet die immer statt.
Okay. Und damit man dein Vorbericht hat, ne? Irgendwann am Freitag.
Weil uns haben auf Instagram, wenn ich das dann mal sehe, haben uns Nachrichten erreicht, wann findet denn die Pressekonferenz statt? Und dann antworte ich 2 Wochen später darauf, weil ich dann erst 2 Wochen später sehe, wir haben eine Nachricht bekommen auf Instagram. So viel dazu, wie gut wir damit zurechtkommen mit Instagram. Und da genau kann man generell sagen, es ist eigentlich immer 2 Tage vorher am Nachmittag.
Darf ich hier jetzt einmal laut sagen für alle, die Usability von Instagram ist komplette Scheiße und aus der Vorhölle. Danke. Gut. Schönes Schlusswort.
Ja, kann man so machen.
Gut, dann bis denn.
Bis dann. Tschüss.